Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Ja, schönen guten Abend.
Hallo, Herr Huber. Wie geht's denn so?
Oh, es geht ganz gut. Die Nächte werden wieder länger, die Tage kürzer. Und bei dem Wetter weiß man nicht, ob das Tag oder Nacht ist.
Ja, heute sowieso nicht. Auch in dieser Folge ist ja alles in Nacht und kalt und grausam. Vorbereitung für den Winter.
Wie geht's denn Ihnen?
Naja, man lebt. Doch, doch. Sommer ist leider vorbei und den ganzen Sommer durch habe ich geflucht wegen der Hitze. Und jetzt vermisse ich sie. Ist halt so.
Also den letzten Sommer meinen Sie?
Ja, den letzten Sommer.
Ich habe gehört, erinnerst du dich an den Sommer 21? Und dann hat deine Stimme gesagt, nein, nicht ganz, ich weiß nicht mehr, ob das am Montag oder Dienstag war.
Ja gut, okay, hier hat es natürlich extrem viel geregnet, aber ich war ja noch im Ausland für 2 Wochen und da war es affenheiß. Also ich habe vom Sommer schon etwas mitbekommen. Doch, doch.
Das gönne ich Ihnen. Ein bisschen neidisch bin ich doch, aber naja, wir hatten doch ein besseres Wetter hier als jetzt in der Folge.
Ja, nicht viel besseres, wenigstens ohne Schnee. Weil Schnee mag ich gar nicht. Und das als Schweizer, furchtbar.
Ja, untypisch.
Nee, ich glaube, es gibt ganz viele. Wir müssen ja gegen außen immer erzählen, wie toll das der Schnee ist und die schönen Berge und bla bla, dass viele Touristen kommen, ist ja eine wichtige Einnahmequelle. Aber naja, glaub nicht, dass das irgendwer mag.
Ich mag ihn. Ich fahre Ski.
Sie fahren Ski?
Mhm.
Naja, furchtbar. Lassen wir das.
Ja, genau. In der zweiten Folge, die heißt ja Eis, in Englisch wie in Deutsch, anders geschrieben. Eine Gruppe Jugendlicher begibt sich auf das Eis außerhalb einer Kolonie, um Wale zu beobachten.
Löblich, löblich, oder? Also Jugendliche, die sich um die Natur kümmern und das ist doch gut.
Ja.
Eine positive Folge.
Eigentlich schon. Das erste Symbol widerlegt mal die positive Folge, dass nämlich der Stinkefinger, der gezeigt wird. Und dann haben wir natürlich entsprechend dem Titel einen Eiswürfel.
Ja, mein Lieblingssymbol aus der ersten Staffel.
Dann das Lieblingssymbol, also eine Art Drogenpfeife, eine Art E-Pfeife.
Nee, das ist doch keine elektrische Pfeife, das ist doch einfach eine rauchende Pfeife. Und naja, ich komme natürlich aus einer Generation, wo man sich mit Drogen auseinandergesetzt hat. Ich weiß nicht, wie Sie diese Pfeife, den Drogen-Background ansehen. Das ist doch eine ganz normale Pfeife. Klar, Sie wissen natürlich jetzt, was der Inhalt dieser Folge ist und daraus schließen Sie, dass es eine Drogenpfeife ist. Aber kein Mensch würde aus so einer Pfeife Drogen konsumieren. Das ist doch absolut unbrauchbar.
Also vor allem, weil sie so flach ist.
Also man könnte ja noch über diese Pfeife irgendwie Gras, Marihuana etc. rauchen, das könnte man ja, würde man aber auch nicht, weil, ja, also ich glaube, auch Jugendliche drehen dann besser einen Joint, geht besser. Und härtere Drogen wie Eis oder Cokes, kann man ja auch rauchen, etc. pp., würde man nie über solch eine Pfeife rauchen, auch Opium nicht, weil da müsste ja der Stiel zwischen dem Pfeifenkopf und dem Mundstück muss ja ziemlich lang sein und meistens aus Metall, damit der Rauch sich möglichst abkühlt und sich auch nicht an diesem Ding ansetzt. Und das geht am besten aus Glas oder aus Metall. Das habe ich wenigstens in meiner Jugend gelernt. Und diese Pfeife sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Tabakpfeife. Und darum frage ich mich, wieso sagen Sie bereits jetzt, das ist eine Drogenpfeife? Das ist ganz sicher keine Drogenpfeife, die da abgebildet ist.
Ich denke schon, das ist eine Liquid-Drogenpfeife.
Naja, die sehen ja ganz anders aus.
In der Serie. Also, ja.
Anyway.
Sonst machen wir hier einen Exkurs über Pfeifen.
Wir haben schon Schlimmeres gemacht, aber okay, machen wir weiter.
Es gibt ja verschiedene Pfeifen.
jetzt werden wir philosophisch. Fangen wir, glaube ich, lieber mit der Szene an.
Die Kamera schwenkt über eine Landschaft. Es ist eine industrielle Szenerie zu sehen. Riesige Raupenfahrzeuge bewegen sich langsam in einem heftigen Schneegestöber. Eine ruhige Stimme sagt: Ich weiß nicht. Der Boss setzt mein Team am stärksten unter Druck. Er möchte, dass wir Doppelschichten ernten. Eine weibliche Stimme entgegnet:
Ob er das so macht, weil wir nicht von hier stammen?
Die Szene wechselt zu einer Familie, die an einem Tisch sitzt. Der Vater schenkt sich ein Glas Wein ein und fährt fort: Ich glaube, es ist scheißegal, wo wir herkommen. Aber meine Arbeiter in meiner Schicht nicht. Die finden es nicht gut, dass ein Extra ihr Vorgesetzter ist. Am Tisch lümmelt ein gelangweilter Teenager, der mit einer Kugel spielt. Ihm gegenüber sitzt eine Frau mit einer Zigarette, die den Teenager anspricht mit:
Fletcher, hast du dich schon mit jemandem angefreundet?
Ja, mit einem Paar hänge ich schon ab. Sie reden merkwürdig, aber eigentlich scheinen sie ganz cool zu sein. Sie sind alle gemoddet wie ich.
Was ist mit Sedwick? Hat er schon irgendwelche Freunde gefunden?
Durch einen Spalt ist ein Auge zu sehen, die die Szenerie beobachtet.
Ich bin mir nicht sicher.
Klar, natürlich hat er das nicht.
Fletcher, tust du mir einen Gefallen und passt auf ihn auf? Du weißt, wie er ist.
Er muss lernen, wie man sich anpasst. Wieder ist das Auge zu sehen, das die Familie beobachtet.
Bringen wir ein bisschen Verständnis auf. Der Arme ist der einzige ungemoddete 16-Jährige im Umkreis von 100 Lichtjahren.
Sedwick, dem das beobachtete Auge gehört, setzt sich mit betrübtem Gesicht auf den Boden des Nebenraums. Der Vater protestiert mit einem Schlag auf den Tisch und meint mit bestimmter Stimme: Schwachsinn! Es geht hier um Charakterstärke, beziehungsweise Schwäche. Kein Modding könnte daran irgendwas ändern.
Es ist nicht seine Schuld. Er wurde mit auf diese verfickte, frostige Kolonialwelt geschleppt.
Was nicht seine Schuld?
Ich weiß, dass er schwierig sein kann, aber wenn er...
Sedwick hat es schon immer zu leicht. Wie kann er sich anpassen, wenn er es noch nicht einmal versucht?
Damit wäre die erste Szene durch. Ist doch irgendwie eine komische Familie, oder nicht?
Ja, ist doch eine komische Familie. Irgendwie perspektivlos, scheint mir.
Ja, ziemlich frustriert, also so richtige Arbeiter irgendwo in diesem Arbeitercamp irgendwo.
Ja.
Die Mutter so mit 100 Lichtjahren, also es scheint irgendwo so diese Science-Fiction-Dings da irgendwie reinzukommen. Und gemoddet. Was sind gemoddete Leute?
Die sind modifiziert, würde ich jetzt mal behaupten, den Verhältnissen angepasst, dass sie besser mit dem klarkommen, mit der Kälte zum Beispiel oder mit mehr Kraft und.
Also genetisch modifiziert?
Genetisch oder einfach mit gewissen Sachen. Gibt ja da x Filme, die Leute modifizieren können. Genetisch ist das eine.
Ja, und wieso ist Sedwick nicht modifiziert, aber sein Bruder schon?
Das entzieht sich im Moment meiner Kenntnis. Wieso er nicht und sein Bruder schon? Vielleicht hatten sie zu wenig Geld für beide zu modden.
Und aus dem Text schließe ich eben, dass die Eltern auch gemoddet sind. Nur eben Sedwick nicht.
Der Vater auch nicht.
Aus was schließen Sie das?
Die nicht gemoddeten werden Extra genannt. Und er sagt ja, dass seine Arbeiter nicht gerne haben, wenn sie von einem Extra angeführt werden.
Genau, ja, dann ist der Vater nicht gemoddet.
Er macht das alles mit dem Willen. Das kommt aus seinen Dialogen raus. Also man muss nur wollen.
Ja, ja, er ist so ein richtiger Arbeiter, der so mit der Idee lebt oder mit der Ideologie lebt. Wer hart arbeitet, aus dem wird was, so in diesem Stil.
Genau.
Das ist doch eine sehr alte, konservative Einstellung, die er da hat. Und das in der Zukunft, naja.
Macht irgendwie ein bisschen Angst, dass die Leute immer noch so sind.
Ja, so optimistisch ist das irgendwie nicht, aber naja, ist Science Fiction, also das heißt, ist auch Fiction, das heißt, ist Fantasie. Gehen wir mal davon aus, dass die Zukunft nicht so wird. Steigen wir in die zweite Szene ein.
Sedwick liegt im Schlafzimmer. das er mit seinem Bruder teilt, im Bett und grollt. Fletcher hat einen gut durchtrainierten Körper und schwingt sich gekonnt vom oberen Bett herunter. Sedgwick setzt sich auf und sagt,
ich werde mit dir kommen.
Keine gute Idee, Zack.
Sedgwick steht auf und stellt sich mit seinem schmächtigen Körper wichtig vor Fletcher.
Was denn? Glaubst du, ich hätte Angst?
Nein, es ist so...
Hör zu, ich weiß, dass dies alles scheiße leicht für dich ist. Aber mach dich um mich keine Sorgen, denn ich kann mich alleine beschützen.
Ich weiß, dass es dir aus irgendeinem Grund auf den Sack geht.
Aus irgendeinem Grund? Ja, weißt du, wie es sich anfühlt, dass mein kleiner Scheißbruder immer besser ist als ich?
Nicht meine Schuld.
Und dann sehen wir auf diesen verfickten Eisball und jedes Kind ist so gemoddert wie du. Anders sagen die Erwachsenen, aber sie meinen besser.
Na schön, wenn du mitkommen möchtest, beeil dich und zieh dich an.
Ja, eine kurze Szene.
Kurzer, heftiger Dialog.
Also man merkt schon irgendwo, das sind Brüder, irgendwie so, weil sie sind sehr, sehr unterschiedlich. Und trotzdem, ich hatte das Gefühl, als ich diese Szene sah, dass trotzdem irgendwo eine Verbindung besteht.
Mhm. Der Gemoderte, der Jüngere, hatte irgendwie noch Verständnis für den Frust vom Älteren.
Das ist ja auch sehr imposant gezeichnet da. Also der Fletcher, also der jüngere Bruder, ist ja ein totaler Muskelprotz, der auch Akrobatik kann. Und Sedgwick im Gegensatz dazu ist ein schmächtiger Mensch, zwar etwa gleich groß wie Fletcher, aber so, ja, so ein typischer Teenager halt. Groß, schlank, schmächtig.
Schlagsig,
genau. Und was mich gefreut hat, ist, wie das gezeichnet wurde, weil die haben genauso ein Riesenchaos in ihrem Zimmer, wie ich als Teenager hatte. Also das ändert sich scheinbar nie.
Das stimmt. Wenn man unsere Kinder anguckt, das stimmt. Und wenn man sich zurückerinnert, wie man als Teenager war, das stimmt.
Ja, also gewisse Sachen bleiben gleich. Das beruhigt doch.
Dann gehen ja die beiden in der dritten Szene außerhalb des Containers. Fletcher verlässt den Wohncontainer und schwingt sich in einem Salto über die Treppe auf den Boden. Sedge, in eine dicke Winterjacke gehüllt, bevorzugt die Treppe zu nehmen. Zusammen gehen sie durch die tief verschneite Anlage. Ein autonomes Räumungsfahrzeug räumt den Schnee weg. Fletcher schwingt sich in einem Salto auf das Fahrzeug und landet in einem einhändigen Handstand auf dem Dach. Er plagiert.
Hey, Sedge, check das, Mann.
Hör mit dem Scheiß auf, er wird dich noch scannen.
Kann halt nicht.
Sie gehen durch eine Straße, wo viele Männer Pfeife rauchen und herumliegen. Einige Zwischenrufe begleitet Sedgwick, denn sie merken, dass er nicht modifiziert wurde. Einer steht auf und ruft.
Ich wette, du wärst gerne auf der Erde.
Die anderen lachen. Ja.
War auch wieder eine kurze Szene.
Ja, so typisch irgendwie dem Nichtstun verfallene Leute. Ja, ich denke, da die Leute sind da zum Arbeiten und herumhängen. Fertig.
In dieser Kolonie oder was auch immer das ist, ist wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel los. Also die arbeiten den ganzen Tag und am Abend entweder in der Kneipe herumhängen oder irgendwo auf der Straße und scheinbar... Also man sieht ja nirgends eine Kneipe oder sowas. Also es rauchen ja alle immer diese Pfeife, diese Drogen und schauen auch dementsprechend aus. Also scheinbar hält man das in dieser Kolonie gar nicht anders aus als mit Drogen.
Es ist ein bisschen trist, das Ganze.
Ja, definitiv. Also ich möchte nicht dahin.
Auch wenn ich Schnee mag, dahin würde ich auch nicht gerne gehen.
Wieso nicht?
Es ist so trist.
Sie mögen Schnee nur auf den Bergen im Sonnenschein.
Absolut.
Naja, irgendwie muss der Schnee auch runterkommen und Berge gibt es nicht überall. Also Sie mögen Winter auch nicht. Nur auf den Bergen.
Nur auf den Bergen, ja. Und wenn ich Ski unter den Füßen habe.
Okay.
Das ist jedem das Seine, oder?
Natürlich, ich bin im Kanton Graubünden aufgewachsen und da lernt man natürlich Skifahren, also ich kann natürlich Skifahren. Der Riesenansturm jedes Wochenende etc. Gut, wir als Bündner konnten natürlich auch unter der Woche Skifahren gehen, dann ging es noch einigermaßen. Aber so am Wochenende das Anstehen an den Liften bis zum geht nicht mehr, also und nachher da 5 Minuten runterfahren oder von mir auch aus 20 Minuten, ist ja egal. Ich finde diesen Sport irgendwo nicht spannend. Also dann noch lieber langlaufen oder sonst irgendwas, dann habe ich was davon, aber Skifahren, nee, also das hat mich nie wieder gereizt nachher.
Kann ich verstehen. Sie erreichen einen Platz, wo Fletchers Freunde mit einem kleinen Softball artistisch jonglieren und gleichzeitig rauchen. Logan, eine durchtrainierte Frau mit kurzen Haaren, macht mit einem Arm Klimmzüge an einer Stange. Die drei anderen hört man sich etwas zurufen, bis der Ball Richtung Fletcher fliegt.
Du Stresco, lahm.
Fletcher balanciert sich auf einer Hand aus und die Aufmerksamkeit fokussiert sich auf Fletcher und Sedgwick. Logan springt zu Boden und ruft.
Yo, Fletch.
Hi, Logan.
Die beiden begrüßen sich mit einem Handritual.
Wer ist das?
Sedgwick schaut erschrocken auf.
Sedgwick, mein Bruder.
Logan schiebt Fletcher zur Seite und geht auf ihn zu und betrachtet ihn genau.
Schön, schön, schön. Extra nicht gemoddet. Wieso hast du ihn mitgebracht?
Er wollte die Frostwale sehen.
Schallendes Gelächter von den anderen.
Okay, und du rennst schnell extra? Schnell genug.
Hämisches Gelächter von den anderen.
Werden wir ja sehen.
Alle gehen zu einem Tunnel und sagen
Wenger.
Sedgwick missmutig wiederholt.
Wenger.
Das war die Szene 4.
Also das Zusammentreffen von Fletcher und Sedgwick mit der Clique.
Ja.
Da sind mir einige Fragen aufgetaucht. Zuerst einmal am Anfang, als sie mit dem Ball spielen, heißt es du stress gu haha lahm. Sie zählen auf Spanisch, ist das?
Mhm.
Wieso Spanisch? Und Logan scheint ja auch irgendwie nicht Englisch oder Deutsch zu sein.
Ja.
Also das scheint eine sehr gemischte Truppe zu sein, schätze ich.
Ich denke, das ist so ein Hofslang, der sich da entwickelt hat.
Ja, das mag sein, irgendwie. Weil auch dieses Wenga-Wenga habe ich schon gehört. Also ich dachte immer, Wenga-Wenga heißt schnell, schnell. Und die also nutzen das aber zum Teil anders, mehr so als du weißt schon oder irgend sowas irgendwie.
Ja, der Schlachtruf.
Also es ist irgendwie nicht ganz klar, was dieses Wenga-Wenga heißt. Dort sind auch wieder alle gemoddet, außer Sedgwick. Also als Sedgwick würde ich mich auch echt scheiße fühlen, wenn alle so hochmodern und sexy und athletisch und was weiß ich was sind.
Genau.
Nur ich nicht. Das ist als Teenager ein Riesenhorror.
Absolut, oder? Und mein Sedgwick ist auch der Einzige mit einer dicken, gepolsterten Jacke. Alle anderen sind da in der Eiseskälte mit T-Shirt und ja.
Ja, ja, kaum was an. Also so, also sie sind schon angezogen, aber so athletisch irgendwie so easy und so.
Ja.
Und der andere friert wie Wahnsinn. Also diese Moderei, die finde ich gar nicht schlecht. Die möchte ich, glaube ich, auch.
Gut, kommen wir da später auf das Gemoderte zurück. Jetzt kommt die Szene 5. Sie schreiten durch eine Glasröhre in die eisige Kälte hinaus. Es tobt ein Schneesturm. Sedgwick weht es den Hut vom Kopf, den er nur noch knapp zu fassen bekommt. Er setzt ihn wieder auf und zieht die Kapuze darüber. Die Clique steht neben einer riesigen Halle im Schneesturm. Einer fragt in die Runde.
Wie groß? Wie groß sind die Wale eigentlich?
Kogana con putto extra.
Was bedeutet das?
Brun, ein anderer aus der Truppe, zündet sich lachend eine Leuchtfackel an und sagt...
Es bedeutet verfickt groß, extra. Groß genug, um dich zu fressen. Mit einem Biss.
Es ist eine schmale Eisdecke zu sehen, auf der die Clique steht. Tief unter ihnen im Meer schwimmen riesige Wale. Einer aus der Clique zündet eine weitere Leuchtfackel an. Er schaut hämisch in Richtung Sedgwick und fragt ihn.
Hast du Angst?
Fresse halten, Bro.
Aus der Clique ist Gelächter zu hören. Sie gehen weit und rufen.
Okay, halt. Wale mögen nicht Maschinen. Krach. Zu viel. Wenn die erstmal vom Eis, dann Aki den Glaser. Frostwale kommen hoch. verfickt gefährlich. Okay? Wade durchbrechen, veratmen Eis. Sie nicht hören auf bis Erfolg. Sie immer schlagen 7 Mal. Denn Minuso 7.
Mindestens, so ist es.
Wenn Frostwale kommen hoch, wir rennen von hier nach da. Alles klar, Fletch?
Venga!
Was ist mit dir, sein Extra? Ja klar, Venga.
Logan nimmt einen tiefen Zug aus der Pfeife und sagt weiter.
Wenn die Frostwale sind da, los geht's.
Die anderen ziehen ebenfalls an den Pfeifen. Einer streckt seinen Pfeifer Sedwick hin, der nach einem kurzen, unsicheren Zögern ebenfalls daran zieht. Im Rausch betrachtet er fasziniert das Eis. Fletcher ruft ihn, doch Sedwick hört ihn nur sehr entfernt. Fletcher packt ihn an der Jacke und schüttelt ihn und ruft.
Wir müssen hier weg, Sam. Komm wieder zu dir. Wir müssen hier weg.
Logan ruft den anderen zu.
Rennt!
Alle rennen so schnell wie möglich an das vereinbarte Ziel. Die Wale brechen hinter ihnen durch das Eis. Logan schreit.
Schneller!
Fletcher schaut zu dem am Ende rennenden Sedwick und ruft.
Zack!
Hinter Sedwick bricht das Eis ab.
Fuck!
Lauf schneller, Bruder!
Dann bricht unter Fletcher das Eis hoch und er fliegt mit einem Schrei durch die Luft.
Ah.
Er landet auf dem nächsten Eis, das aber ebenfalls aufbricht. Dabei verharrt er mit seinem Fuß in den Eisschon. Er schreit schmerzhaft auf.
Ah.
Er kann sich jedoch lösen, fällt auf das Eis, wo er einige Meter dahin rutscht. Mit schmerzverzerrtem Gesicht richtet er sich auf und hält sich sein Bein fest. Sedwick hat ihn nun eingeholt.
Fletcher, warte, ich helfe dir.
Er nimmt ihn auf die Schultern, was ihm nicht leicht will.
Komm schon.
So versucht er, den anderen wieder zu folgen. Logan ist mit den anderen zum Ziel angekommen und schreit Sedwick entgegen.
Mach schon! Mach schon! Renn, du verfickter Extro! Du schaffst es! Ja! Schneller!
Plötzlich bricht ein Wal durch. Fletcher und Sedwick fliegen hoch durch die Luft. Ein riesiger Wal springt in die Höhe. Geschockt beobachten alle das Schauspiel. Fletcher und Sedwick rutschen über einige fliegende Eisplatten und landen benommen auf dem Eis. Einer aus der Clique ruft.
Wow, hast du schon mal so eine krasse Scheiße gesehen?
Die anderen jubeln.
Manchmal Rückschläge.
Fletcher richtet sich auf und zeigt ihr den Mittelfinger mit dem Kommentar.
Fick dich ins Knie.
Trotz schnell gelaufen. Venga, venga.
Die Clique steht auf und sieht, wie riesige Wale vor ihnen aus dem Meer springen und wieder eintauchen. Sie kommentieren.
Unglaublich. Wunderbar.
Ja, da ist die Szene fertig und aus dem reinen Tierbeobachten wurde eine Mutprobe.
Kann man so sagen, ja.
Ja, was mir noch aufgefallen ist, dass ja die modifizierten Jugendlichen, die haben ja Fletcher einfach liegen gelassen. So nach dem Motto, die Starken gehen vor und die Schwachen bleiben zurück, oder?
Sie hatten aber auch einen größeren Vorsprung. Die haben das wahrscheinlich gar nicht richtig mitbekommen, weil es sind ja alle in Panik weggerannt. Die Wale haben ja da mehrfach von unten ans Eis geschlagen. Das sah schon ziemlich imposant aus. Also da wäre mir wahrscheinlich auch mein Herz in die Hosen gefallen. Also.
Wahrscheinlich hätte ich so weiche Knie gehabt, hätte gar nicht rennen können.
Was ich am Anfang noch speziell fand, das ist mir erst beim zweiten und dritten Mal durchsehen eigentlich aufgefallen, diese Stadt oder dieses Lager oder was auch immer das ist, scheint irgendwie unter einer Glaskuppel gewesen zu sein, weil die gehen ja durch diese Glasröhre raus.
Mhm.
Und draußen ist es ja ein viel schlimmeres Wetter als drin. Was ich allerdings komisch finde, ist, dass es ja trotzdem in diesem Lager oder Stadt oder wie auch immer, hat es ja trotzdem Schnee. Weil wenn es eine Glaskuppel darüber hat, woher kommt denn der Schnee?
Ich glaube, der ist schon da, also vom Eis natürlich, aber ich glaube, das wird mehr ein Windschutz.
Diese Kuppel?
Ja.
Ja, das kann sein, ja. Ich fand diese Glasröhre, wo sie rausgehen, fand ich, hä, wo ist denn das? Weil die sieht ja ziemlich futuristisch aus irgendwie.
Mhm.
Draußen dieser absolute Sturm. Weil ich dachte eigentlich, sie waren vorher schon im Freien. Das scheint aber nicht so zu sein.
Offenbar nicht, oder? Naja, gut, dann geht's ja zurück in die Stadt bei der Szene 6. Die Clique geht gut gelaunt durch die verschneite Stadt. Sedwick stützt den hinkenden Fletcher, der sagt:
Heilige Scheiße, das war krass. Allein die Größe.
Ja, voll krass.
Einer aus der Clique klaut die Mütze von Sedwick. Fletcher, plötzlich nicht mehr hin, verfolgt sie. Mit einem riesigen Sprung holt er sich die Mütze wieder zurück und wirft sie Sedwick zu. Dabei bemerkt er:
Hey, Zack, kommst du endlich?
Ja, bin schon da.
Wie der Wal die Luft eingesaugt hat, so eine Show hätte es auf der Erde nie gegeben. Das war fantastisch.
Stimmt. Ich weiß. Fantastisch.
Damit sind wir am Ende.
Also diese Wale sind schon sehr eindrücklich.
Sie haben mir gefallen. Das Beste waren die Wale.
Die haben mich so erinnert an die Folge, wo wir da... Wie hat die geheißen?
Das war in der Wüste mit den zwei Vertretern.
Genau, diese zwei, ja.
Mhm.
Die haben auch so irgendwie geleuchtet, so irgendwie wie... Komisch.
Ja.
Ich fand im ersten Moment, als ich das erste Mal angesehen habe, ja, diese Wale sind viel zu groß gezeichnet, also viel zu überdimensional. Und dann habe ich mal in der Wikipedia nachgeschaut. Nee, sind sie eigentlich nicht, die sind wirklich so groß.
Das sind die größten Säugetiere auf der Erde.
Ja, schon imposant.
So ein Blauwal, der ist schon riesig.
Ja, und wie viel Kraft dahinter stecken muss. Also ich habe keine Ahnung, ob so ein Blauwal wirklich aus dem Wasser springen kann. Weiß ich nicht. Aber im Endeffekt muss da unheimlich viel Kraft in diesem Tier stecken.
Man sieht es ja schon an den Pferden, die haben auch unglaublich Kraft.
Ja, sie sprechen aus Erfahrung, ich weiß.
Absolut, absolut. Ja, eigentlich hätte man diese Folge wie auf zwei Ebenen erzählen können. Eine Kurzform, die war da einfach die Jugendlichen gehen die Wale beobachten und machen eine Mutprobe. Aber es ist noch wie eine zweite Ebene in den Ganzen drin.
Wo sehen Sie die zweite Ebene?
Die zweite Ebene ist einfach im Prinzip das Verhalten von den Jugendlichen, von gemoddet und nicht gemoddet, die Thematik anders zu sein. Das ist so die, für mich die zweite Ebene, oder?
Ja, spannend fand ich auch irgendwo die ganze Drogenproblematik. Also sie gehen am Anfang ja durch diese Stadt, wo alle so irgendwo bekifft an der Ecke herumliegen. Dann die Truppe raucht ja auch und ist zum Teil irgendwie ziemlich high. Und als Sedwick die Pfeife bekommt, zögert er ja einen Moment, zieht dann aber auch kräftig daran. Irgendwo bei den anderen habe ich das Gefühl, ja, das ist so der Alltag. Also diese Drogenkonsum. Und bei Sedwick eben nicht. Es hat so ausgesehen, wie wenn das so zum ersten Mal war für Sedwick. Dieser Sedwick ist wirklich irgendwie ein totaler Außerseiter.
Absolut. Was mich erstaunt hat, dass die Wirkung sofort eingesetzt hat.
Wieso hat sie das erstaunt?
Ich denke, Drogen brauchen eine gewisse Zeit, bis sie wirken, oder?
Also ich wüsste da schon, zum Beispiel Eis oder sowas, das ist schon beim Einziehen, merkt man das sofort.
Ach, vielleicht heißt die Folge deshalb Eis.
Ah, an das habe ich gar nicht gedacht. Dass vielleicht gar nicht das Eis gemeint ist, sondern die Droge. Das könnte auch sein, ja.
Es könnte sein. Es ist falsch übersetzt worden. Weil die, die das ins Deutsche übersetzt haben, vielleicht auch nicht daran gedacht haben.
Ja, kann sein. Kann sein, dass da was zumindest doppeldeutig ist. Also das kann sein, ja.
Also ich finde das Doppeldeutige nicht schlecht.
Passt auf jeden Fall.
Das passt, oder? Sedwick seine Wahrnehmung dann unter dem Drogeneinfluss, wo er auf dem Eis steht und das leuchtet und er findet voll krass, Mann.
Ja, auch wie die Szenerie wechselt. Vorher ist alles ja so dunkel und so eben Nachtstimmung. Dann sieht er das und dann wird es taghell. Und ich fand, komische Droge, aber okay.
Nicht auf einem Schlag, sondern wie so Wasser, das weggeht, die Dunkelheit.
Wie wenn jemand den Stöpsel gezogen hat und das Wasser abläuft irgendwie. Was ich auch noch witzig fand.
Ja, aber die Wale haben dann den Auslauf verstopft. Wegen Stöpsel meine ich. Ich habe nichts genommen.
Das habe ich mir jetzt gerade überlegt, darum gehen wir weiter.
Ja.
Gehen wir durch die ganzen Leute mal durch, bevor wir zum Abschluss kommen?
Ja.
Der erste war der Regisseur. Robert Valley. Den kennen wir bereits. Also er ist 1969 in Vancouver geboren. Er verbrachte die Jugend in Vancouver. Bla 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 bla. Ist alles unwichtig, kann man nachlesen in den Shownotes. Wir kennen ihn von... Und jetzt kommt's. Er war nämlich auch der Regisseur bei Zima Blue. Der erste Platz oder zweite Platz oder dritte Platz von der letzten Serie.
Genau.
Also, und das merkt man auch ganz klar. Also, das ist der gleiche Zeichenstil, der da genutzt wird. Und der gefällt mir unheimlich, so dieses stilistische, einfache, eben nicht naturgetreu, sondern eben gezeichnet. Also hat mir sehr gut gefallen.
Ich sehe schon, ich habe sie mit dem Comic angesteckt. So das Comichafte.
Ja, einerseits das, andererseits haben wir natürlich in der letzten Season ja diverse sehr realistische Sachen gesehen und werden auch noch in der Zukunft einige sehen. Und die sind einfach immer so nicht ganz, nicht auf dem Punkt. Ich finde, ja, wenn schon gezeichnet, dann reicht das. Also um eine Geschichte zu erzählen, muss man gar nicht so realistisch zeichnen. Das geht auch so.
Definitiv. Ja, und das Drehbuch, der aus Schweden Exodus geplant hat, der Philipp Gelatt.
Über den wir nicht reden.
Genau, das war eigentlich schon alles. Ja, was haben wir noch? Das Studio.
Auch das kennen wir. Passion Animation Studio war auch das Studio, das Zima Blue gemacht hat. Und das wusste ich gar nicht, oder das war mir nicht bewusst. Die waren auch verantwortlich oder haben mitproduziert die Band Gorillaz. Also die wahnsinnig gute Band, die es leider nicht mehr gibt. Also die können wirklich was. Also wow, hat mich beeindruckt.
Die haben auch die Play-Doh-Häschen durch New York City gejagt.
Was haben die?
Das sind so die Plüsch-Häschen, Play-Doh-Häschen. Die waren ja eine Invasion in New York City.
Also in einem Film?
Die Animation, ja.
Okay, kenne ich nicht. Also sie haben einiges auf ihrer Homepage, muss ich da nochmal ein bisschen detaillierter machen. Aber die Leute können wirklich was. Also die haben sehr speziell, also eben nicht Standard, sondern die machen alles irgendwie anders und das finde ich gut. Die sind extrem kreativ.
Ja, sie haben wirklich einen eigenen Stil entwickelt. Also das muss man schon sagen, oder? Auch die Gorillaz, also die Band, die ist ähnlich gezeichnet, also charakterisiert wie Zima Blue und jetzt in Ice. Ja, und dann haben wir noch all die Stimmen dazu. Ich denke, das kann man nachlesen.
Ja, also ich denke, wir gehen schnell mal die Namen durch, dass man weiß, wer das ist. Einfach nur die Namen. Und was die genau machen, können wir dann auch höchstens dann sagen, wenn uns etwas aufgefallen ist. Es gibt schon ein paar drunter, die speziell sind. Also Brun wurde von Alexander Lobo Moreno gespielt und im Deutschen gesprochen von Ime Aldag. Spannender wird es bei Fletcher, wurde gespielt von Sebastian Croft und die deutsche Übersetzung von Dom Rasko. Das ist ein Schauspieler, den kennt man. Ein Foto findet ihr in den Shownotes. Der hat doch einiges nicht nur gesprochen, sondern auch gespielt. Und er ist ja 1993 in Wuppertal geboren und hat bereits 217 Rollen in der Synchronkartei. Und das muss man zuerst einmal hinbekommen. Also
das ist schon einiges, oder? Nebst der Schauspielerei. Logan ist auch noch speziell. Beatrice Godino ist die englische Sprecherin. Sagt mir eigentlich nicht viel.
Sie scheint eben eine, ich glaube, Brasilianerin oder Spanierin oder irgend sowas zu sein. Scheint dort aber relativ bekannt zu sein. Mir sagt sie gar nichts, auch das Face nicht. Also.
Die deutsche Sprecherin war Daniela Molina. Die hat bereits mit 10 Jahren angefangen, synchron zu sprechen. Noch spannend, ja? Mit 10 Jahren.
Und die Stimme ist eigentlich auch bekannt. Also es gibt, wir haben auch das verlinkt bei den Medienpaten und bei Stimmgerecht gibt es so Hörbeispiele, wo man sie hören kann. Und das ist eine Stimme, die man kennt. Also das ist eine bekannte deutsche Stimme. Ich fand es noch irgendwo verrückt, weil, naja, also der Text von Logan ist ja irgendwo schon speziell. Aber dass man das so eine hochkarätige Synchronsprecherin genommen hat, fand ich schon noch irgendwie, naja, okay. Aber es war gut. Also sie hat wirklich dieses Gebrochene auch sauber rübergebracht. Das hat mir gefallen. Die Mutter wurde von Maria Teresa Cressi gespielt oder gesprochen im Original. ist auch ein Gesicht, das man kennt aus x Folgen und x Schauspielgeschichten und. Also eine sehr bekannte Schauspielerin, obwohl die Rolle ja sehr, sehr klein ist. Die deutsche Sprecherin war Ika Teichmüller. Auch das eine Schauspielerin, die bekannt ist. Was ich nicht aus dem Text herausgefunden habe, ich habe immer das Gefühl, ich habe die schon irgendwie in einem Tatort oder sowas gesehen. Die passt da irgendwie rein, finde ich. Ich habe aber nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch da irgendwie falsch gesehen oder irgend sowas. Irgendwie dieses Gesicht passt zum Tatort.
Und was mir auch noch aufgefallen ist bei den deutschen Sprechstimmen, viele leben in Berlin.
Ja, klar, weil die Übersetzungsfirma natürlich auch in Berlin ist und das natürlich am einfachsten.
Sedgwick wird gesprochen in Englisch von Archie Madekwe, eher ein Jüngerer, der ist 1995 geboren, also 26 in England, lernt an der Brit School in Croydon in der London Academy of Music and Dramatic Art. Bevor er zum Film im Fernsehen kam, spielt in diversen Theaterstücken mit.
Und sieht auch sehr hübsch aus. Foto in den Show Notes.
Deutscher Synchronsprecher war der Ricardo Richter. Ist ein bisschen älter als der englische?
Eigentlich schon. Also ich habe die englische Stimme mit der deutschen Stimme verglichen. Dieser Ricardo Richter, dem hat man das ältere Alter gar nicht angehört. So viel älter ist er auch nicht. Also 1988 geboren, also ist auch noch von uns aus gesehen ein Teenager.
Er ist ebenfalls, hat er bereits mit 11 Jahren angefangen, synchron zu sprechen. Kam eigentlich zufällig über eine ehemalige Mitschülerin seines Bruders dazu. Was spannend ist, dass er in die ersten 3 Folgen von Tribute von Panem Peter gesprochen hat.
Ja, und sein älterer Bruder Raul Richter ist ja auch Schauspieler. Also dort scheint irgendwo so die ganze Familie oder Umfeld irgendwie schauspielerisch zu sein. Und bei diesem Aussehen, also ich habe auch den Bruder irgendwo gefunden, auch der sieht sehr gut aus. Also das sind so Leute, die mit Schönheit geschlagen sind, haben es einfach einfacher.
Genau.
Kommen wir zum Vater. Wurde von Mike Bodie gesprochen. Speziell an diesem Mike Bodie ist eigentlich, er ist Komiker und Schauspieler, Synchronsprecher. Also er ist Gründer, Eigentümer und Darsteller in Oliver Tony Award prämierten Theatergruppe Mischief Theater. Sagt mir überhaupt nichts, aber ich habe die Homepage und so weiter und so fort natürlich in die Shownotes gesetzt und dort das unter anderem auch, also auf der Homepage zu finden, einige Beispiele drin plus diverse Links. Die werde ich mir noch anschauen, weil ist an und für sich, vor allem wenn man das im Englischen anschaut, eine sehr sympathische Stimme. Ich könnte mir noch vorstellen, dass der recht witzig ist, also weil er ja auch Komiker ist. Die deutsche Stimme ist Gerrit Hamann. Gerrit Hamann, ein ganz bekannter Schauspieler. Auch die Stimme, der hat so locker 1974 Rollen in der Datenbank.
Wow.
Und wenn man hört, wen er schon gesprochen hat, da sind so Leute darunter wie David Tennant. David Tennant kennen alle, wenigstens Dr. Who-Fans. J.D. Evernote, Patrick Sobungi, Mark Duplass, Ken Marino, David Lyons und Mattan Page. Hört einfach mal ein bisschen länger in die Stimme rein. Bei Filmmakers hat es so Hörbeispiele drin. Das ist auch so eine Stimme, wo man findet, 1000 Mal schon gehört.
Und spannend, dass er erst auf dem zweiten Bildungsweg zu der ganzen Schauspielerei gekommen ist. Er ist ja ursprünglich gelernter Beruf als Maler und Lackierer.
Ja, und spannend fand ich ja, zuerst hat er Maler Lackierer gelernt und nachher hat er Mediengestalter und Kameramann Ausbildung gemacht und dann ist er nach Schauspiel gewechselt. Also ich habe es im ersten Moment gedacht, er weiß nicht, was er will. Aber Hauptsache, er ist jetzt auf dem richtigen Job. Guter Schauspiel.
Dann haben wir eigentlich schon die Sprecher und Sprecherinnen durch.
Wollen Sie zuerst Ihre Comic-Empfehlung abgeben oder machen wir zuerst ein Review? Was wollen Sie?
Ich denke, wir machen zuerst ein Review.
Okay. Ja, wie fanden Sie es?
Ich bin ein bisschen ambivalent. Der tiefere Sinn offenbart sich nicht nach dem ersten Ansehen. Also da muss man schon irgendwie sehr gut sein und schon fest die Dialoge sehen oder das anders sein etc. Ich finde einfach, was ich sehr gut fand, ist der ganze Zeichenstil. Er gefällt mir in der Dramaturgie. Es hat kein Loch, funktioniert. Es ist eine schöne Geschichte, die in sehr sphärischen Bildern umgesetzt worden ist. Es passt.
Und wo sind Ihre Daumen?
Ich würde sagen, einen hoch und der andere waagrecht. So, anderthalb.
Okay. Also ich bin nicht ganz Ihrer Meinung.
Das ist auch gut, können nicht viele der gleichen Meinung sein. Das wäre auf die Dauer zu langweilig.
Weil mir hat gerade gefallen, dass eben die Story so mehrschichtig ist und dass wir sogar, nachdem wir sie schon 100-mal gesehen haben und jetzt beim Durchgehen sogar noch etwas finden, dass der Titel vielleicht auch die Droge meint. Das finde ich eben gerade spannend. Es ist keine flache Story, sondern sie ist sehr vielfältig und zum Teil auch unerwartet. Also es ist nicht eine Geschichte, die von vornherein klar ist.
Mhm.
Auch die ganze Beziehung zwischen diesen zwei Brüdern, also wo einerseits Fletcher am Anfang hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es sich eher nervt über Sedgwick, so dieses doofe Anhängsel. Dann aber doch am Schluss, wo eben Sedgwick Fletcher hilft und so weiter und sie wieder zurück in die Stadt gehen, da hat man schon das Gefühl, doch, da hat sich auch die Beziehung gefestigt. Das ist für mich schon noch so eine Geschichte in der Geschichte. Und auch der Zeichenstil, weil eben gerade der Mix zwischen dem Stil, den wir von Zima Blue hatten und diese Drogenfolge fast in der Wüste, dieser Stil gefällt mir einfach. Also mir hat das Ganze sehr, sehr gut gefallen, weil ich es kurzweilig fand, saubere Story, sauberer Aufbau und trotzdem vielfältig, keine flache Story, sauber gezeichnet, alles drumherum. Also bei mir ganz klar beide Daumen hoch.
Ich war mir am Schluss nicht sicher. Also hat jetzt Fletcher im Prinzip seine Verletzung vorgetäuscht? Und auch Sedgwick war ja am Schluss nicht ganz sicher, ja was jetzt?
Ja, das war irgendwie komisch dort, also irgendwie.
Für mich irgendwie, ja, war so zwiespältig, oder?
Zuerst muss Sedgwick ihn total stützen und Fletcher hinkt wie verrückt. Und dann wird Sedgwick die Mütze weggenommen. Und dann gumpt akrobatisch Fletcher dieser Mütze hinterher und holt sie wieder zurück und läuft nachher, wie wenn nichts wäre. Und ich fand, was will der Autor damit ausdrücken? Hat Fletcher Sedgwick verarscht? Und wenn ja, wieso? Also das habe ich nicht ganz kapiert, was das sollte.
Nee, und das ist auch der halbe Daumen, der fehlt. Ja, mehr gibt's eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Also
außer Ihre Comic-Empfehlung.
Genau. Ich habe diesmal einen Comic, den ich empfehle, der vom Zeichenstil her angelehnt oder, ja, sagen wir, ähnlich ist. Es ist schwierig, und wenn die Story von den Jugendlichen die mit einer Mutprobe, die findest du in jedwelchen Comic überall. Aber den Zeichenstil habe ich wiedergefunden. Das ist von Mario Ruloni und Pablo Zweig, Living Stones. Und das geht in der zweiten Band, geht um Amazonien. Ich lese mal den Klappentext vor. Rasche Visionen trennen sich von der Finsternis. Zwischen Bäumen, die Sonne kaum durchscheinen lassen. Ein wilder Duft umringt den Urwald und auch den Tod. Operettenrepubliken teilen sich Amazonien, das ehemalige Land des Urwalds. Die Region, die einstmals eine Einheit war, und die vor der Eroberung von der Mündung der großen Flüsse bis zum Anfang der ersten Gebirge reichte. Schon lange sind die Feuer der spanischen Schiffe erloschen. Trotzdem hat die Gier, dieses Land verarmt, noch kein Ende. Aber diesmal sind seine ehemaligen Besitzer bereit, es zurückzuerobern. Livingstone, ein in Südamerika gestrandeter Söldner, wird in das Gebiet unter dem großen grünen Dach eindringen, dem Führer einer kommenden Revolution zu jagen. Kommandante Ernesto. Die Bemerkung ist noch im Klappentext: Handlungen, Figuren, Namen und Orte sind erfunden. Irgendwelche Ähnlichkeit mit Realität ist lediglich eine kleine Hommage. So hat das Mario Ruloni geschrieben in Südamerika 12.10.91. Es ist nicht nur der Zeichenstil, der mir gefällt, sondern auch hier wird eine Wildnis erobert, aufgeteilt, ausgebeutet. Ja, es passt irgendwie dazu. Der Band ist in Deutschland erschienen beim Semmel Verlag. Gibt es wahrscheinlich nur noch im Antiquariat, ist 1992 erschienen. ISBN-Nummer etc. ist alles in den Shownotes. Ja, guckt nach, es passt. Ein nicht ganz so bekannter Comic wie andere.
Dann wissen wir, was wir zu tun haben bis zur nächsten Folge.
Genau.
Ich stelle mir das noch relativ schwierig vor, wenn er 1992 erschienen ist.
Im Comic-Kontor, also das ist so eine Secondhand-Homepage, ist es noch verfügbar.
Ah, okay.
Der Link ist in den Shownotes.
Aber zuerst ich, dann die anderen. Sonst ist dann alles weg.
Ja. Ja, gut.
Und die nächste Folge, Jäger und Gejagte, das klingt irgendwie ziemlich stressig.
Mhm.
Das heißt, liebe Hörer und Hörerinnen, entspannt euch bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Bye-bye.
Eine Produktion der Media Klang.